Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 49. Kann es zu viel Gnade geben? Wir reden heute über billige Gnade. Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt Knut Nippe. Moin Knut.
Moin Malte. Schön hier zu sein.
Ja, du sitzt nämlich bei mir am Schreibtisch und schön, dass ihr quasi digital mit uns hier sitzt und uns doch lauscht. Wir sind ein Podcast, der das Thema Reformation auf dem Herzen hat, aber eigentlich noch mehr das, was die Bibel uns zu sagen hat, das Evangelium, das Gesetz und das Evangelium, was unsere
letzte Folge war.
Und ihr reagiert darauf und schreibt uns E-Mails und darüber sind wir sehr dankbar. Und heute wollen wir mal eine besprechen, die gut mit dem Thema zusammenpasst, Gesetz und Evangelium, was wir vor zwei Wochen besprochen haben. Ich sag mal die Überschrift billige Gnade.
Ja.
Ich lese die Frage einfach einmal vor.
Die E-Mail, die enthält eine Reihe von Fragen.
Ich lese. Ihr redet immer davon, dass Gott durch Jesus schon alles gemacht hat, dass er uns im Gottesdienst dient und dass er uns den Glauben schenkt und dass wir, wenn dann nur einen freien Willen zur Sünde haben. Und klar habe ich verstanden, dass ich die Dinge, die ich tue, nicht tue, um gerettet und geliebt zu werden, sondern weil ich gerettet und geliebt bin. Aber mal ehrlich, klingt das nicht in letzter Konsequenz alles ganz schön dolle nach billiger Gnade? Wo ist der Anspruch Gottes an meinem Leben? Oder wenn ich wie Lazarus auch eigentlich so passiv sein kann wie ein Toter, wieso lassen wir es da nicht einfach mit dem Predigen und rufen Allversöhnung? Gott macht das schon. Ja, gleich kommt Knut wieder und sagt,
aber
mal ehrlich, geht es denn immer nur ums Geschenke verteilen? Denn wenn es so selbstverständlich ist, dass wir beschenkt werden, dann freut man sich ja gar nicht mehr über das Geschenk. Kann die zu starke Rede von der Gnade nicht auch dazu führen, dass man Gott überdrüssig wird? Keine Angst, ist mir nicht so in der Form ein Anliegen, aber manchmal höre ich gerade den Podcast und bekomme so ein inneres Gefühl der Beklommenheit. Wahrscheinlich, weil ich mich so fühle, als wäre ich nur ein Statist in dem Ganzen und kein wirkliches Gegenüber für Gott. Wo bleibe ich, wenn es zum Schluss nur um Jesus geht und darum, ihm ähnlicher zu werden? Um es auf den Punkt zu bringen, wäre die Frage wahrscheinlich, ihr redet immer von der Gnade, aber wie haltet ihr es mit der Allversöhnung? Und die zweite, was will Gott eigentlich mit mir, wenn ich dann doch ein anderer werden soll, in das Bild seines Sohnes verwandelt, Stück um Stück, vollendet in der Ewigkeit? So viel.
Puh.
Unserem Hörer, genau.
Erstmal danke. Genau. Erstmal danke. Aber also, ist auch herausfordernd für mich.
Und wir haben sie auch genommen, weil sie auch ein bisschen stellvertretend steht für Rückmeldungen, die es manchmal gibt. So dieses, ihr redet immer über die Gnade, aber, und dann kann ja was kommen. Also wollen wir uns ihr stellen, Knut, ne?
Ja.
Du hast zu mir gesagt eben, es ist ja gar nicht nur eine Frage, es sind eigentlich mehrere Fragen, die da drin stecken.
Genau, also das, also ich bin dankbar für diese E-Mail, aber es sind ganz viele Fragen da drin, ne? Und dann kommen zwischendurch so, ist mir nicht eine wirkliche Frage, ist gar nicht mein Anliegen, aber, und dann kommt die nächste Frage. Also ich bin nicht ganz sicher, ob ich ganz genau verstehe, was da los ist. Ich habe da so Fantasien, die aber falsch sein können. Aber natürlich können wir einfach mal so einzelne Fragen uns angucken und die einzeln beantworten, sozusagen. Ja.
Das Erste, was ich spannend finden würde, also der Hörer ist in dem Fall auch ein Mann, das weiß ich glaube, das können wir sagen, der
der eigentlich sehr positiv
uns, genau,
also, total, ja, also wir sagen keine Namen, aber das ist jemand, der uns sehr nett rückmeldet.
Genau, und den beste Grüße,
ja.
Genau. Einfach toll, dass du dabei bist. Und der benutzt ja ein Stichwort, billige Gnade.
Ja.
Und das ist ja ein Wort, wo Insider wissen, was gemeint ist und andere vielleicht denken, Was ist eigentlich Billige Gnade? Genau,
ein berühmtes Zitat aus einem Buch von Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge.
Dietrich Bonhoeffer, wer war Dietrich Bonhoeffer?
Das war so ein ganz grob. Theologe und Pastor, unter anderem während der Nazi-Zeit, also gibt viel über ihn zu sagen, aber er hat unter anderem in der Nazi-Zeit eine illegale Pastorenausbildung geleitet, wo die Pastoren eben nicht nationalsozialmäßig ausgebildet wurden von der bekennenden Kirche. Und er hat sich an einer Verschwörung gegen Adolf Hitler beteiligt, weswegen er eingesperrt wurde und zum Schluss dann auch hingerichtet wurde, kurz vor Kriegsende. Und hat eine Reihe von Büchern auch geschrieben, die Klassiker geworden sind. Nachfolge, gemeinsames Leben. Ja.
Bonhoeffer ist, glaube ich, deshalb auch so interessant, weil er unglaublich intelligenter Mensch. Ich glaube, mit 21 Doktor gewesen und so. Also unglaublich intelligent. Aber Bonhoeffer schreibt viele seiner Bücher so, dass sie jeder normale Gemeindechrist verstehen kann, ohne dass man Theologie, zumindest wenn man in die Feinheiten geht, dann wird es richtig kompliziert. Aber man kann sie gut lesen und die wesentlichen Sachen verstehen. Und es ist, finde ich, sehr zugänglich im Vergleich zu vielem, was Theologen sonst so leider häufig produzieren.
Genau, also Nachfolge und gemeinsames Leben kann man gut lesen. Ja, ja. Die Gedanken sind sehr tief. Also die Sprache ist ganz leicht. Man versteht das. Man kann dann tatsächlich über jeden Absatz lange nachdenken. Und auch über diesen Absatz mit billiger Gnade. Willst du den mal vorlesen, Malte? Du bist vorbereitet und hast das Buch da liegen.
Ich lese mal den Anfang des Buches vor, von Nachfolge, weil da geht's gleich um die billige Gnade. Ja. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen, Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Unendlich groß sind die aufgebrachten Kosten, unendlich groß daher auch die Möglichkeiten des Gebrauchs und der Verschwendung. Was wäre aus Gnade, die nicht billige Gnade ist? Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders, weil Gnade doch alles allein tut, kann alles beim Alten bleiben. Billige Gnade ist Predigt ohne Vergebung und ohne Buße. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. So viel mal von Dietrich Bonhoeffer als so ein paar Schlaglichter.
Ja, und ich gehe mal auf die Frage ein. Also, über den Text könnte man mindestens eine Folge machen und ich bin nicht sicher, ob wir damit fertig werden würden. Ich muss sagen, ich bin nicht mal sicher, ob ich diesen Text komplett richtig verstehe. Das will ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch ein Text, der mich immer neu herausfordert und mich an mancher Stelle ärgert und mancher Stelle auch ich ihm widersprechen würde. Und gleichzeitig habe ich großes Vertrauen zu Bonhoeffer. Also, ich bin noch nicht fertig mit diesem Text. Ich möchte kurz sagen, warum ich nicht sagen würde, dass ich billige Gnade oder dass wir billige Gnade predigen. Erstens muss ich, und das ist jetzt eine Kritik an Bonhoeffer, die Rede von der billigen und der teuren Gnade finde ich in dem Sinne missverständlich, denn tatsächlich ist das Wesen der Gnade, dass sie gratis ist.
Genau, es gibt keine billige, es gibt Gnade ist immer umsonst.
Genau, Gnade ist kostenlos für den, der sie empfängt. Mhm. Teuer ist die Gnade für den, der sie gibt. Das ist eine Tür in diesem Bonhoeffer-Text, wo ich ihm zustimmen würde, sozusagen. Die Gnade, die Gott uns schenkt, hat ihn alles gekostet. Das ist das, was sie teuer macht. Aber sie macht es bei uns nicht teuer. Wir müssen nichts für diese Gnade tun. Das finde ich ganz wichtig. Und jeder, der an der Stelle sagt, das ist ja billige Gnade, dann hat man das Konzept von Gnade nicht verstanden. Es stimmt auch, ich mache das jetzt ein bisschen schnell, dass natürlich die Gnade, die ich empfange, mich dann im Nachhinein Dinge kostet. Also wir haben bei Bonhoeffer darüber geredet, dass er in den Widerstand gegangen ist gegen den Nationalsozialismus, dass er an manchen Stellen gesagt hat, da mache ich nicht mit und so. Also die Gnade, von der wir reden, bedeutet eben auch Folgen für unser Leben, die auch durchaus, die man auch als Kosten beschreiben kann, nämlich zum Beispiel, wenn Jesus alles für mich getan hat, wenn Jesus meine Rechtfertigung ist, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass ich aufhören darf und muss, mich immer selber zu rechtfertigen. Und dass ich bin so, das ist eigentlich meine Grundeinstellung, dass ich mich dauernd selber rechtfertigen will, und dass ich immer zeigen will, wie toll ich bin und so weiter. Und das ist sozusagen etwas, also das muss ich dazu sagen, das, wovon wir hier reden, hat auch Auswirkungen, die ich nicht so beschreiben würde, wie es bleibt alles beim Alten, ne? Sondern die Veränderungen, die mich auch in dem Sinne was kosten. Aber das ist etwa, also das sind sozusagen Sachen, die ich abgebe, die überflüssig sind, an denen ich aber noch irgendwie hänge. Das ist aber was anderes als das, was hier unser Hörer im Weiteren beschreibt, ob ich nicht doch noch irgendwas tun muss und so weiter und so weiter. Also das wären die beiden Sachen, die mir wichtig wären. Gnade ist grundsätzlich für mich kostenlos, aber nicht folgenlos.
Es gibt nämlich so eine bestimmte Spur der Bonhoeffer-Rezeption, gerade so in frommen Kreisen. Die läuft so ungefähr nach dem Schema ab, dass man dieses Wort von der billigen Gnade so benutzt, zu sagen, naja, es gibt manche mal in der Kirche, da wird viel über die Vergebung von Jesus gepredigt, aber die Leute werden nicht entschieden dazu aufgefordert, ihm jetzt auch mit ganzem Herzen nachzufolgen.
Ja.
Und das ist ja nur, und es muss doch eigentlich darum gehen, in der Predigt beides zu tun, ihnen natürlich irgendwie die Vergebung zuzusprechen, aber die Menschen auch wirklich dazu herausfordern und auffordern, Jesus mit ganzem Herzen nachzufolgen, ihm ihr Leben zu geben, sozusagen ihm immer ähnlicher zu werden, sich zu heiligen. So ist ja eine Spur. Und alles andere ist billige Gnade. Wenn man das sozusagen weglässt, diese Aufforderung, ihm auch ganz entschieden nachzufolgen. Und da würde ich sagen, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, dass man Gesetz und Evangelium nicht vermischt.
Genau, unsere letzte Folge.
Genau. Weil, nee, Jesus vergibt uns erstmal bedingungslos. Und nicht hier, es gibt so ein schönes Beispiel aus dem Buch von Klaus Eickhoff, wo er schreibt auch über Gesetz und Evangelium und sagt, zwei Leute begegnen sich, der eine sagt, schenkt dem anderen ein Fahrrad und sagt, hier, schenke ich dir das Fahrrad.
Oh, danke, das ist schön, geil.
Sagt der andere, danke, das ist schön. Und dann sagt er, ja, aber dafür möchte ich auch bitte, dass du mir jetzt das und das schenkst. Ja. Und der andere, oh, tolles Geschenk.
So. Genau.
Nee, also wenn Jesus uns vergibt und das Himmelreich schenkt, dann ist das wirklich gratis. Und nicht nur als rhetorisches Mittel gratis, sondern dann ist es nicht, ich gebe dir die Vergebung und du gibst mir deine Nachfolge.
Ja.
Das ist nicht der Tausch, um den es geht. Ich sage jetzt mal, wo ich denke, dass Bonhoeffer, glaube ich, wirklich auf einer Spur ist.
Ja.
Und wir mit der billigen Gnade was lernen können. Er hat das selber auch so geschrieben. Ich habe das gerade vorgelesen.
Aber lass uns nicht so viel über Bonhoeffer, ich will vor allen Dingen die Fragen abarbeiten. Ja.
Okay.
Also über Bonhoeffer, was er genau meint und wo er recht hat und so, ist nochmal was an. Die Frage ist ja, ob wir billige Gnade predigen. Also.
Und darüber komme ich jetzt. Aber anhand von Bonhoeffer. Er sagt, billige Gnade ist, Sündenvergebung zu predigen ohne Buße.
Ja.
Absolution ohne Beichte. Und das
Christentum
ist,
ohne lebendigen Christus.
Ohne lebendigen. Ja. Ich glaube, Gnade wird billig, wenn man das Evangelium predigt und das Gesetz eben nicht mehr predigt.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine Falle, auch in die man tappen kann. Und ich habe das selber auch mal gemerkt, auch in meinen Predigten, zu merken, auch bei mir selbst, ich muss das Gesetz auch predigen, weil, um es jetzt, ein anderer Theologe von vor 100 Jahren hat mal gesagt, ohne die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis ist die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nicht möglich. Also das Gesetz, das mich auch immer wieder mit ganzem scharfem Ernst mir sagt, was eigentlich Gottes Wille für mich ist, das brauche ich immer wieder. Und das brauche ich auch als Christ immer wieder. Ja. Und Gnade wird auch dort billig, wo das nicht der Fall ist. Und es ist leider, das muss man ja auch sagen, in vielen Kirchen, die man Land auf Land ab besucht, wird sozusagen der Ernst, mit dem Gott uns auch im Leben gegenübersteht, gar nicht ernst genommen. Das ist immer der liebe Gott und Gott wird reduziert auf die Liebe, aber es gibt nicht mehr die heilige Seite Gottes, die auch den Sünder, die zornig ist über den Sünder, die auch einen klaren Maßstab fordert für unser Leben. Also der Gott, der auch das Gesetz gibt, und der dann, kommt nicht vor und dann wird's billig.
Und dann verstehe ich die Liebe nicht. Also wenn ich anhand des Gesetzes, und er nennt es hier den Anspruch Gottes, der Anspruch Gottes an mein Leben macht mir ja klar, was meine Sünden sind. Mhm. Und nur dann weiß ich, was es bedeutet, dass Jesus sie mir vergibt und dass er sie auf sich genommen hat. Ja, wenn ich denke, ich bin eigentlich ganz in Ordnung, dann verstehe ich die Liebe Gottes nicht gut. Ja, dann ist sie nur so ein, dass er zu mir sagt, du bist auch okay oder sowas. Also deswegen gehört beides dazu. Und da, nur, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich mich so ein bisschen sperrig bin. Ich glaube, der Anspruch Gottes an mein Leben und das Gesetz führt eben nicht dazu, dass bei mir was besser wird. Die Hoffnung, dass sich was ändert, die setze ich aufs Evangelium und nicht aufs Gesetz. Das Gesetz hat eine andere Funktion. Das Gesetz hat die Funktion, mich zu töten, mir meine Sünden zu zeigen und so weiter. Und
das ich bring mal ein praktisches Beispiel von Timothy Keller, wo ich sagen würde, da finde ich es ganz hilfreich. Nehmen wir mal an, da ist jetzt gerade ein Mann steht mir gegenüber, der hat einen Stein in der Hand und ist dabei, den zu werfen.
Ja.
Dann kann ich ihm sagen, hör auf, diesen Stein zu werfen, ansonsten hau ich dir einen auf die Rübe. Das ist Gesetz.
Ja.
So. Und das führt vielleicht dazu, dass er in dem Augenblick den Stein nicht wirft.
Ja, ja.
Und das ist in der Situation eine gute Sache, dass er den Stein nicht wirft. Das löst das Grundproblem seines Herzens nicht. Dein Herz ist voll von Hass. Und das kann das Gesetz. Das Gesetz
kann äußerliche Dinge
regeln und sagen, nehmen wir mal an, ich habe jetzt jemanden in der Gemeinde zu mir, der mir sagt,
das stimmt.
Der mir sagt, oh, ich habe mich verliebt jetzt in eine andere Frau. Ich habe den Impuls, meine Frau zu verlassen und eine Affäre anzufangen. Dann werde ich ihm sagen, nein, tu es nicht. Also Gesetz.
Sechstes Gebot, du sollst nicht ehebrechen und so weiter. Genau.
Das löst das Problem seines Herzens nicht. Aber das löst das Problem nicht.
Aber
es ist trotzdem in dem Kontext richtig. Also das Gesetz ordnet bestimmte Dinge und das ist auch wichtig.
Und wenn der sagt, ey, ich kann meine Frau verlassen und die neue, weil Gott vergibt sowieso alles, dann hat er es nicht kapiert und an der Stelle ist das Gesetz wichtig.
Ja.
Aber ist auch wichtig, um ihn zu töten, um diesen Impuls zu töten.
Klar.
Aber einen anderen Impuls, die Liebe zu seiner Frau, wie dann sein, das muss das Evangelium machen. Mhm. Ich finde, unser Hörer stellt noch die Frage, wenn ich wie Lazarus auch eigentlich so passiv sein kann wie ein Toter, wieso lassen wir es dann nicht einfach mit dem Predigen und rufen all Versöhnung, Gott macht das schon. Der Witz in der Lazarus-Geschichte ist doch genau, wodurch steht Lazarus auf?
Durch das Wort.
Durch das da gepredigt wird. Ja, also die Lazarus-Geschichte ist ja nun keine Beispielgeschichte dafür, dass man nichts machen soll, sondern ist eine Beispielgeschichte dafür, wie Gottes Wort aus einem total passiven einen aktiven macht. Ja, also ihn, und zwar nicht nur durch Motivation und hey Lazarus, komm, einer geht noch und so, sondern Gottes Wort oder Gottes Reden schafft neues Leben. Und deswegen ist gerade die Lazarus-Geschichte ein Beispiel dafür, was Gottes Wort kann und weswegen wir das auch weitererzählen sollen. Mhm. Eifersöhnung war noch eine Frage, ne? Warum rufen wir nicht Eifersöhnung? Und um es auf den Punkt zu bringen, ist weiter unten, wäre die Frage, ihr redet immer von der Gnade, aber wie haltet ihr das denn mit der Eifersöhnung? Kurz und knapp gesagt, wir lehren die Eifersöhnung nicht. Wir lehnen das ab, weil ich das so aus der Bibel nicht finde. Es gibt aber klassische Formen der Gerichtsverkündigung, bei denen ich sehr vorsichtig bin. So, wir kommen in den Himmel und die anderen kommen in die Hölle. Also, da würde ich sagen, na, das ist ein bisschen komisch gesagt. Also, Ich möchte allen vom Versöhner erzählen.
Genau.
So sag ich mal so. Ich möchte, dass
der
alle,
auch alle mit sich versöhnt hat.
Der uns den Auftrag gegeben hat, rauszugehen und zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und Gott hat alles dafür getan. Also das ist sozusagen, die Versöhnung mache ich ganz groß, aber ich sage nicht, das ist dieses als Prinzip. Nein, keine Allversöhnung, kurz gesagt, an der Stelle, sondern da hat die Bibel ganz klare Aussagen andererseits.
Er steckt die auch so ein bisschen. Ich fantasiere mal, ich will dem Hörer gar nichts unterstellen, aber ich fantasiere mal einfach nur aufgrund der Worte. Wenn ich frage, naja, wenn alles Gnade ist, dann ist es doch Allversöhnung, dann können wir es doch alles bleiben lassen. Dahinter steckt ja so ein bisschen der Gedanke, naja, es ist eben doch nicht alles Gnade, sondern ich muss schon mich irgendwie auch für Jesus entscheiden und ich muss die Leute irgendwie. Und da bin ich halt auch so ein bisschen zurückhaltend. Ja. Also, wenn ihr euch das interessiert, wir haben so Folgen über den freien Willen und ähnliche Themen gemacht. Also ich glaube tatsächlich, dass Jesus die ganze Welt mit sich versöhnt hat. Nicht nur die Auserwählten, sondern alle. Und dass es unser Auftrag ist als
Christen. Ja, das steht auch so.
Das steht auch in der Bibel.
Nicht nur unsere Sünden hat er, sondern die der ganzen Welt.
Ja, und auch, ihr seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt.
Ja.
Und diese Botschaft erzählen wir weiter.
Ja.
Und der Heilige Geist wirkt dann in den Herzen von denen, die sie hören, Glauben und Menschen, die das im Glauben ergreifen.
Und das Gesetz sagen wir auch weiter
mit
dem Anspruch Gottes auf unser Leben und das Leben unserer Hörer. Also ja.
Ja, wir sind
das ist an der Punkt, wo dieser spezielle Hörer jetzt sagt, man freut sich, wenn es selbstverständlich ist, dass wir beschenkt werden, dann freut man sich ja gar nicht mehr über das Geschenk. Kann die zu starke Rede von der Gnade nicht auch dazu führen, dass man Gott überdrüssig wird?
Er ist an was dran, glaube ich.
Er ist an was dran,
definitiv.
Ja, man muss aber genau, ja, ist er auch. Mhm. Man muss nur aufpassen. Also meine Gegenfrage wäre, ja, und da, also soll man dann das Gesetz benutzen, als Gegenmittel, dass man nicht Gott überdrüssig wird, ist dann das Gesetz das, was so wieder die Salz in die Suppe bringt? Und da würde ich sagen, nein. Da ist für jemand, der liebt, ist das zu hören, dass der andere ihn auch liebt, ist das Große. Der Punkt ist, es gibt in unserem Herzen, gibt es einen Teil, der alte Adam, so haben wir das mal gemacht. Mhm. Und der ist faul und passiv und der wird überdrüssig und der muss mit dem Gesetz gestraft werden. Aber der neue Mensch, den Gott in uns schafft, der kann gar nicht genug von der Gnade hören. Und über den heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das kann man auch weiter sagen. Man muss das nicht so ein bisschen offen halten, damit man spannend macht und so weiter. Also der Part von uns, der Liebe Gottes überdrüssig wird, der wird nicht mit dem Gesetz gefüttert, sondern der wird mit dem Gesetz getötet. Und der andere Part in uns, der kann nicht genug von der, also der Gott liebt, den Gott geschaffen hat, der kann nicht genug von der Liebe Gottes hören. Aber das Gesetz ist nicht der Part, der uns Gottes Liebe wieder schmackhaft machen muss. So würde ich das sagen.
Und ich glaube tatsächlich, in dem Moment, wo ich nicht die Tiefe meiner Sünde nicht verstanden habe, wird mir auch gar nicht bewusst, was Gnade eigentlich ist. Und die Dinge gehören eben schon zusammen. Und es gibt so eine Vulgärgnade, glaube ich, schon in vielen Kirchen, Land auf, Land ab.
Ich bin okay, du bist okay.
Genau.
Gott liebt alle.
Gott liebt alle. Und da ist gar keine, ja, natürlich, also das ist gar keine, auch gar keine,
ja,
schon psychologisch gar keine Spannung drin, sozusagen. Da ist gar nichts, da passiert gar nichts.
Es passiert, dass ich über meine Sünde rede mit jemand und sage, worunter ich bei mir leide. Und dann sagt er, ja, das ist ja menschlich.
Ja,
das ist aber kein Trost. Furchtbar ist das. Alle anderen sind genauso scheiße. Er ist kein Trost für mich.
Nee.
Das mag ja sein, aber das ist doch noch schlimmer eigentlich. Das ist doch nicht, das ist nur dann gut, wenn ich ein gesetzliches Grundverständnis habe und mich nur an den anderen ausrichten soll. Aber Jesus sagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja.
Und auch das finde ich auch eine richtige Herausforderung als jemand, der auf der Kanzel steht und predigt, auch nicht nur als psychologischen Trick, um aufs Evangelium vorzubereiten, zu sagen, also ich rede jetzt mal so ein bisschen über die Sünde, damit ihr euch gleich über die Gnade freuen könnt, so als Spannungselement, sondern das ist ernst. Also und das tut ernst weh, wenn Gott anfängt, uns zu töten. Ne? Der Herr tötet und macht lebendig.
Ja, genau.
Und das ist und das tut er immer wieder und das tut er durch sein Wort.
Und ich finde, Jesus ist ein gutes Beispiel, wie er, also bei Jesus kann man sehen, wie er das macht, wie er mit Leuten so umgeht, wie er denen das Gesetz sagt oder wie er ihnen das Evangelium sagt.
Diese Frau, diese Frau, die quasi aus dem Ausland kommt und Jesus um Hilfe und Gnade anbettelt und Jesus weist sie schroff ab und sagt,
ich bin nur gesandt zu den Kindern des Hauses Israel.
Genau.
Und dann sagt, Schafen des Hauses ja irgendwie so.
Dann sagt sie, aber essen nicht auch die Hunde vom Tisch, die Brotkrumen, die vom Tisch des Herrn fallen. Also die Frau sagt, ich bin ein Hund. Also das ist ja im jüdischen Bildwelt das Symboltier für Unreinheit. Also und ich bin es überhaupt nicht würdig.
Ja.
Und in dem Moment, wo sie quasi.
Sie guckt nicht auf ihre Würdigkeit, sondern sie guckt auf seine Großzügigkeit.
Seine Großzügigkeit und bekennt ihre und
tut und das Buße. Ist ihr Glaube.
Also sie bekennt quasi ihre Sünde in dem Bild.
Ja.
Und daraufhin, zack, schließt Jesus ihr das Himmelreich weit auf. Und andere, die auf einem anderen Trichter sind und wie der reiche Jüngling und sagt, was muss ich tun?
Ja, was muss ich tun? Und ich habe schon alles getan.
Genau.
Und dann kriegt er von Jesus das Gesetz und Jesus zeigt ihm noch nicht mal das erste Gebot.
Ja.
Es sind noch mehr Fragen drin. Wie viel Zeit haben wir noch?
Meinte, gute 5 Minuten.
Oh, ich finde, die letzte ist fast die, über die ich am meisten nachgedacht habe.
Okay, lies sie nochmal vor und dann erzähl, was dich beschäftigt.
Also, das finde ich eine interessante Frage. Unser Hörer schreibt, er fühlt sich manchmal wie ein Statist in dem Ganzen und kein wirkliches Gegenüber für Gott. Wo bleibe ich, wenn es zum Schluss nur um Jesus geht? Und darum, ihm ähnlicher zu werden. Was will Gott eigentlich mit mir, wenn ich doch ein anderer werden soll? Ja, das ist ein, also da weiß ich nicht, ob ich das in aller Tiefe beantworten kann. Nein, ich bin eben, dass ich an meiner Errettung oder was weiß ich, nicht mitarbeite, macht mich nicht zum Statisten, sondern macht mich zu dem, der gerettet wird in der Geschichte. Mhm. Ich bin der gerettet wird. Das hat nichts mit Statist zu tun. Das hat nichts mit unbeteiligt, sondern wenn man sich irgendwie so eine Geschichte anguckt, dann bin ich, also wenn mein Leben eine Batman-Comic wäre, dann wäre ich eben nicht Batman, der Held. Ich wäre Commissioner Gordon, ja, der gerettet wird, weil er vom Joker entführt wurde oder was weiß ich. Ich bin kein Statist. Aber diese Grundfrage mit der, und das kränkt mich vielleicht auch, weil ich doch vielleicht doch wenigstens Robin sein will. Ich habe nochmal drüber nachgedacht, das Bild in der Bibel ist zum Beispiel nicht das Bild für Statist oder was weiß ich, sondern für Kind. Wir sind für Gott Kinder. Gott liebt uns so, wie ein Vater Kinder liebt. Und Kinder verändern sich. Ich habe eine Tochter, die verändert sich. Ich liebe die jetzt schon komplett. Und trotzdem freue ich mich, dass die sich verändert. Dass die noch lernt zu reden und was weiß ich. Und ich, das ist, da geht das Bild jetzt kaputt, weil Gott uns ja noch ganz anders verändert. Also ich verändere meine Tochter nicht, so wie Gott uns verändert. Und trotzdem freue ich mich natürlich, wenn ich meiner Tochter was beibringen kann, ja. Oder wenn ich merke, die findet jetzt Bücher auch gut. Ja, das hat sie schon kapiert. Bücher sind gut. Die hat neulich ihre Puppen alle mit Büchern. Jede Puppe kriegt ein Buch, ja. Das fand ich schon mal super. Also, dass Gott uns verändern will, löst doch unsere Identität überhaupt nicht auf. Und wir selber kennen doch den Wunsch, dass wir sagen, oh, ich möchte mehr wie der oder wie der oder wie der werden und haben dabei nicht das Gefühl, wir werden weniger von uns selber. Also ich finde, aber für mich war jetzt, ich weiß nicht, ob ich die Frage damit in der Tiefe begriffen habe, aber für mich ist dieses Bild, dass Gott was mit uns vorhat und uns verändert, da finde ich das Bild mit Kindern am besten, weil da ist es für uns völlig natürlich drauf, ein Kind schon gut zu finden und trotzdem auch noch und dabei nicht auszuschließen, dass dieses Kind sich noch entwickelt und noch dazulernt und so weiter und so weiter. So sieht Gott dich. Also nicht als Statist, sondern als sein Kind.
Und ich würde noch mal eine andere Sache zu diesem Statisten-Ding sagen, warum mir am Ende die Gnadenmittel, die Sakramente, die Predigt und das und Beichte und so alles so wichtig sind. Weil Gnade eben nicht als eine theologische Wahrheit funktioniert und als System, sondern Gnade geht immer von dem Mund eines Menschen in das Ohr eines anderen Menschen. Also Gnade ist nicht abstrakt zu wissen, dass Gott dir vergibt, sondern dass jemand guckt dich an und sagt, Jesus hat dir vergeben. Hier, nimm hin und iss und schmeck es. Es ist sozusagen nicht ein passives System, irgendwie Gott hat mich vor Grundlegung der Welt geliebt und erwählt, hat er. Aber es kommt ganz konkret zu mir und ich bin da nicht passiv, sondern es tritt mitten in mein Leben immer wieder rein.
Und ich glaube, die Aktivität, die unser Hörer sich hier wünscht und die wir so ein bisschen runterspielen, wir betonen die Passivität im Empfang gegenüber Gott.
Ja.
Aber Luther sagt, die Aktivität läuft auf der horizontalen Ebene. Man empfängt von Gott und gibt es an den Nächsten
weiter. Hört unsere Folgen über Berufung. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was heißt das jetzt eigentlich konkret?
Gott braucht deine guten Werke nicht, aber dein Nächster braucht sie.
Und du bist berufen. Dem kannst du
viel Freude machen.
Genau, und das ist der Ort, das ist, ich habe eine interessante Theorie gehört, vielleicht, das ist jetzt ein bisschen theologennerdig, aber.
Ja, zum Abschluss mal theologennerdig. Ja.
Es gibt ja immer die Frage über diese drei Gebrauche des Gesetzes. Ne?
Ja.
Und Philipp Melanchthon, es geht so ein bisschen darum, sollen die Christen, wie brauchen die Christen noch das Gesetz, um heiliger zu leben, ist so ein bisschen die Frage. Und einer der Reformatoren, Philipp Melanchthon, hat diese Sprache so entwickelt. Und derjenige sagte dann, interessanterweise hat Luther noch 10 Jahre länger gelebt, als Philipp Melanchthon das entworfen hat. Und Luther hat es nie rezipiert im Sprachgebrauch. Er hat immer von Berufung an den Stellen geredet, weil er das irgendwie hilfreicher fand. Jetzt da an der Stelle nicht diese Unterscheidung wieder, fand ich total spannend. Aber die Zeit ist um.
Ja.
Die Zeit ist um. Ich hoffe, wir haben uns ein bisschen dem stellen können und es war auch für euch
irgendwie interessant.
Interessant. Ja. Also für uns war es das. Ich hoffe für euch auch. Schreibt uns, was euch beschäftigt, ob etwas hierzu oder was ganz anderes. Wir freuen uns über eure Mails, tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE oder über Facebook und Twitter. Und ansonsten sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.